Wir sind Julia und Amelie und wir setzen in unserem Leben und unserer Arbeit da an, wo sich die innere Stimme meldet.
Das fühlt sich nicht gut an. Das ist nicht mein Weg. Da muss es etwas anderes geben.
Wir sind überzeugt davon, dass wir für die Generation von morgen neue Wege gehen müssen.
Mit unserem ganzheitlichen Ansatz ermächtigen wir Frauen in der Schwangerschaft und als Mutter dazu, in ihre eigene Kraft zu kommen und ihre innere Stimme als Kompass für ihr Leben zu nutzen. Ja zu sich selbst zu sagen.
Denn so legt jede Einzelne den Grundstein für eine Welt, wie wir sie uns für unsere Kinder und somit für die Zukunft wünschen.
Bei uns findest du Inspiration und Informationen rund um ganzheitliche Schwangerschaft und Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Natürlich Verbunden Podcast. Wir sind Julia und Amelie und wir dürfen heute mit Markus Glatt sprechen. Markus ist Epigenetik-Coach und so viel mehr, aber da nimmt er uns gleich sicher mit. Und wir haben Markus auf einer Messe bei uns ums Eck kennengelernt und eigentlich schon davor. Aber wir freuen uns auf jeden Fall auf ein super interessantes Gespräch mit dir und möchten dich ganz herzlich willkommen heißen. Hallo Markus.
Ja, voll schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auch, euch mit dabei zu sein. Und es war echt witzig, wie wir uns kennengelernt haben und irgendwie auch gleich eine Wellenlänge hatten. Und dann festgestellt haben, dass wir uns ja doch schon noch länger kennen.
Total witzig. Ja. Man trifft sich immer zweimal im Leben.
Ja, das habe ich auch gedacht. Also das ist schon echt mal wieder das perfekte Beispiel dafür, dass man sich immer zweimal im Leben trifft. Ja.
Wollt ihr das kurz erzählen?
Ja,
wenn wir so angeteasert haben, ist irgendwie doof sonst.
Genau, dass wir die Zuhörer und Zuhörerinnen mit abholen. Wir hatten vor 2 Jahren das Dachzelt von der Julia gekauft und dann habe ich festgestellt, dass sie das wahrscheinlich ist. Und so eben haben wir uns wieder getroffen.
Ja. Das Witzige ist, dass ich sogar an der Messe diesen Moment hatte, ich kenne den Typen und ich konnte ihn einfach nicht einordnen. Aber das war nur so eine Bruchteil einer Sekunde, wo ich dachte, den kennst du, mit dem hast du schon mal geredet. Aber ich konnte es, wie gesagt, in dem Moment überhaupt nicht zuordnen. Dann dachte ich auch, nein, bestimmt nicht, halt irgendwo mal. Aber ja, genau. Und deswegen fand ich es dann voll witzig tatsächlich, dass du... Amelie ist ja davon überzeugt, ich habe das sogar ausgesagt. Ja. Ich erinnere mich dann nicht mehr dran, aber ja. Also, dass wir uns schon mal begegnet sind, genau. Ja. Und ja.
Starten wir doch einfach. Markus, erzähl uns mal von dir, von deiner Geschichte. Wie bist du denn dazu gekommen, Epigenetik-Coach zu sein? Und genau, was bringst du sonst noch an Blumenstrauß mit?
Ja. Ja, genau, das ist eigentlich ein bunter Weg, den ich durchschritten habe. Ich bin von Haus aus Ingenieur und habe mich dann weitergebildet und bin dann Projektleiter geworden bei mir in der Firma. Und dann gab es so Zeiten, wo ich echt viel um die Ohren hatte und viel zu viel um die Ohren hatte. Und bin dann durch einen glücklichen Zufall eben aufs Yoga gekommen, eine Yogalehrerausbildung, die hat dann gleich 3 Monate später in Konstanz begonnen, nachdem ich den ersten Kontakt mit der Yoga-Richtung hatte, in der ich dann die Ausbildung gemacht hatte. Und das hat mir persönlich sehr, sehr weitergeholfen in meiner Entwicklung, in meinem Stresspegel. Und genau damals hatte ich schon mal einer Bekannten von mir erzählt, ja, das hat eben da hatte ich schon mal von der Epigenetik erzählt. Und dann habe ich es 2, 3 Jahre wieder irgendwie vergessen und bin dann, wie es halt heutzutage so ist, wahrscheinlich über einen Insta-Post oder Facebook-Werbung eben auf die Epigenetik-Ausbildung gekommen. Da hatte ich die eben vor 2 Jahren abgeschlossen. Und ja, und das hat, oder die Epigenetik, die hat halt für mich das verbunden und abgerundet, was ich zum einen durchs Yoga schon erfahren hatte. Also wie gut es ist, achtsam zu sein, wie Ernährung mit reinspielt und die ganzen Lebensbereiche, die Epigenetik hier betrachtet. Und das hat oder die Ausbildung selber hat dann eben halt auch so ein bisschen den Ingenieursverstand oder den Anteil des wissenschaftlichen Denkens, der mir noch so ein bisschen inne ist, mit abgeholt, sodass ich das dann quasi wirklich gespürt habe. Und heutzutage merke ich oder schlagen halt so 2 Herzen in meiner Brust. Das ist zum einen mein Hauptjob, Projektleitung ist spannend und aber halt auch sehr fordernd, große oder sehr, sehr große Projekte. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann in meiner Anführungszeichen Freizeit von anderen Menschen was über Gesundheit oder Epigenetik mitteilen kann, dann merke ich halt auch, wie bei mir die Energie fließt, wie das mein Herz berührt. Und hier ist, oder ich glaube, denselben Anspruch haben wir alle drei, dass wir einfach versuchen, mehr Gesundheit in die Welt zu bringen. Schritt für Schritt, jeder, der dafür offen ist, hier ein bisschen was mitzugeben, wenn sie was mitnehmen wollen.
Ja, definitiv. Ja, voll. Willst du mal ganz kurz Epigenetik erklären? Für
Ja, bitte.
jemanden, der jetzt, sage ich mal, hier zuhört und vielleicht noch nie mit dem Begriff in Kontakt kam.
Sehr
Einfach,
gerne.
genau. Und auch wie die
Ja.
Wissenschaft da vielleicht mit verknüpft ist, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, ja.
Genau, die Gene, die haben wir früher alle schon mal was in der Schule davon gehört. Und es war eben so, dass die Wissenschaftler davon ausgegangen sind, als sie die Gene erforscht und entschlüsselt haben, es war ungefähr 2000 beendet in dem Human-Genom-Projekt, dass die Menschen irgendwie 100.000 Gene haben. Aber schlussendlich haben die Wissenschaftler da festgestellt, dass es nur 22.000 sind. Das heißt, da fehlt irgendwie noch etwas, um über diese geringe Anzahl an Genen, weil das ist nur so viel wie ungefähr ein Fadenbaum hat. Da sind wir als Mensch schon ein bisschen anders als der Fadenwurm. Da fehlt was, um eben das alles abdecken zu können, was den Menschen ausmacht, was unsere Zellen ausmacht, das Wunderwerk, ja, der ganzen Körperprozesse, wie sie ineinander spielen. Und dann hat man eben festgestellt, da ist noch ein Mechanismus drüber, der dafür sorgt, dass manche Gene mehr oder weniger abgelesen werden. Und dieser Mechanismus ist die Epigenetik. Und die Vorsilbe Epi heißt auch darüber stehend, und die sorgt so dafür, dass eben die Gene, die wir haben, durch unseren Lebensstil schlussendlich beeinflusst werden können. Man sieht es manchmal auch ganz spannend an Zwillingen, wenn es so Zwillingsstudien gibt, so wie sich Zwillinge im Alter entwickeln, weil die haben dieselben Gene, aber wenn jetzt der eine raucht, Alkohol trinkt, sich ganz, ganz schlecht ernährt, und der andere Zwilling halt eben einen gesunden Lebensstil führt, so wie wir ihn kennen. Und dann entwickeln die sich dann ganz anders. Dann kann der eine krank werden und der andere nicht. Und so können wir wirklich nachher schlussendlich zeigen, dass unser Lebensstil unsere Gesundheit auch beeinflussen kann. Und die Mechanismen, die da sind, das sind eben die Mechanismen, die Epigenetik erforscht. Und ist eben noch eine relativ junge Wissenschaft. Vielleicht auch noch gar nicht so richtig in allen Medizinerstudien angekommen. Das dauert ja immer ein paar Jährchen, bis sich das in die Unis weiterbringt. Und genau, deswegen gibt es Epigenetik-Coaches so wie mich, die da eben versuchen, hier die Menschen ganzheitlich abzuholen und Schritt für Schritt gesünder zu machen.
Und was sind die Säulen der Epigenetik? Kannst du uns da mal kurz mitnehmen?
Ja, genau. Es sind hauptsächlich so fünf große Themenblöcke, die ich dann betrachte oder wir so betrachten. Das eine, ein Großteil ist die Psyche. Alles, was wir oder jeder Gedanke, den wir haben, hat wieder einen Einfluss auf unsere Zellen. Wir bestehen aus 50 Billionen Zellen, und die Zelle mit ihrem Gen ist eben so der Ursprung oder wo wir Epigenetik-Coaches auch ansetzen. Und wenn du jetzt in einem negativen Gedankenmuster steckst, dann sendet es ja Botenstoffe und Hormone in den Körper aus, die meistens nicht so schön sind. Und das versetzt jede einzelne Zelle quasi in einen Alarmzustand, sodass sie nicht mehr richtig funktioniert. Dann kommen die Nährstoffe nicht mehr richtig in der Zelle an. Und ja, du bist immer in dem Kampf- oder Fight-or-Flight-Modus. Und im Gegensatz dazu, wenn du jetzt halt so positive Gedankenmuster hast oder Achtsamkeit praktizierst, meditierst, ein schönes Buch liest, gute Gedanken hast, dann beeinflusst das wieder auf der anderen Seite eben, dass deine Zellen richtig funktionieren und du so auch deine Selbstheilungskräfte anregen kannst. Das ist das erste Bereich. Dann, ja, nochmal zu den Gedanken. Und das Krasse ist ja, das hatten wir als Yoga-Lehrer auch schon, und das ist so der größte Bezug auch zum Yoga bei mir. Und das Meditieren, dass halt auf einmal, wenn du da richtig an dir arbeitest oder wenn du an dir arbeitest, Achtsamkeit praktizierst, das merkt ihr ja auch in eurer Praxis, dann verändern sich auch manche Gedanken, dann tauchen Dinge gar nicht mehr so auf oder triggern einen Dinge nicht mehr so wie früher. Und so ist es dann zum Beispiel auch wieder ein Nachweis, dass die Achtsamkeit, Meditation wieder gesünder macht. Und mittlerweile kann man da ja auch vieles messen. Ich will jetzt nicht in eine wissenschaftliche Abhandlung hier gehen. Das zweite Punkt ist eben die Sozioepigenetik, wie unser Umfeld uns prägt. Das kennen wir auch, wenn wir positive Beziehungen haben, wenn wir viel mit guten Freunden umgeben sind, die uns positiv gesonnen sind, die uns Kraft schenken, also die jetzt keine so Energievampire sind, dann fühlen wir uns hinterher immer besser. Als wenn wir jetzt mit Menschen zusammen sind, die irgendwie nur jammern, negativ sind. Und hier schauen wir als Epigenetik-Coaches halt, wie man vielleicht Beziehungen, an Beziehungen arbeiten kann, an Einstellungen. Also kann man dann auch nachweisen, dass Menschen, die einsam sind, einen viel höheren Krankheitslevel haben als Menschen, die ein gesundes Umfeld haben. Ein dritter Aspekt, schließt sich auch wieder der Kreis zum Yoga von früher, sind transgenerationale Themen oder die transgenerationale Epigenetik, wo man mittlerweile nachweisen kann, dass Dinge von unseren Vorfahren an uns übergeben werden. Und da hatten wir es im Vorgespräch ja auch so davon, alles, was wir als Menschen unseren Kindern vorleben, sei es jetzt Bewegung, gesundes Essen, vielleicht auch mal eine Achtsamkeit, nicht immer nur am Handy hängen. Das übernehmen die in ihr Leben, vor allem gerade in der frühen Kindheit, prägt sehr, sehr viel uns als Menschen. Und das erforscht das Gebiet der transgenerationalen Epigenetik. Da hat man zum Beispiel auch gesehen, dass nach einem Krieg in der Gegend, wo die Menschen Hungersnöte hatten und nichts zu essen hatten, dass bestimmte epigenetische Marker auch bei Nachfahren nachweisbar bei den Urenkeln, die gar nie in dieser Hungersnot waren. Und so überträgt sich Dinge von Generation zu Generation. Ein weiterer Aspekt, wo ich halt einen starken Fokus drauf lege, weil das ist halt dann für mich die Basis, ist eben die Ernährung, die Nutri-Epigenetik, ja, die mit unseren Nährstoffen zusammenhängt, wo wir halt schauen, dass wir die richtigen Nährstoffe zu uns nehmen, dass unsere Zellen gesund sind, unsere Zellen, die ganzen Nährstoffe, die wir ja eh essen, dass die auch möglichst viel in der Zelle ankommt. Und da arbeite ich halt zum Beispiel oder wir, manche Epigenetik-Coaches, halt eben mit bestimmten Tests, um eben zu sehen, wie gut ist die Aufnahmefähigkeit von der Zelle. Da schauen wir auch viele. Wie ernährt sich der Mensch? Benutzt er die richtigen Fette? Da ist noch sehr, sehr viel Unwissen. Die ganzen Omega-3-Fettsäuren oder die ganzen gesättigten Fettsäuren, Omega-6, die ja dann eher entzündungsfördernd sind, ist heutzutage in einem großen Ungleichgewicht. Und das sieht man halt zum Beispiel an Tests und kann dann sehen, wie der Mensch sich ernährt, wo er vielleicht mehr oder weniger von bestimmten Dingen essen sollte. Genau, und der letzte große Bereich ist halt eben Sport und Bewegung, die Physioepigenetik, alles, was damit zusammenhängt. Ich selber packe dann auch immer noch das Wissen aus den Schlafworkshops mit rein, was ich oder die ich regelmäßig halte. Weil wenn wir nicht richtig ausgeruht sind und nicht gut schlafen, nicht genügend Schlaf kriegen, dann funktioniert unser Körper nicht richtig und eben alle anderen Prozesse, wenn wir uns dann noch schlecht ernähren, nicht bewegen, dann gibt es wie so einen Teufelskreis. Und deswegen sind das so die Hauptansatzpunkte in meiner Arbeit.
Ja, cool, ja, eigentlich.
Ja, also ich finde es super spannend, weil, also du hast ja diese, als dritten Punkt das Transgenerationale genannt, aber eigentlich, ne, Punkt 1 und 2, also die Emotionen, wieso, also, oder die Gedanken, welche Gedanken denken wir denn? Wir denken ja auch die, die wir in früher Kindheit
Eingetrichtert bekommen haben.
eingetrichtert bekommen haben. Zu einem großen Teil tatsächlich. Also genau. Und aber auch voll schön dann, diesen Bogen zu spannen, also gerade wir als Eltern und du bist auch Papa, wenn wir das auflösen, dann können wir ja auch für unsere Kinder da eine ganz andere Basis schaffen. Also, weil wenn ich anders über mich denke, dann lebe ich das meinem Kind anders vor, ich werde anders mit meinem Kind sprechen. Ja, und damit haben wir dann den dritten Punkt schon zu einem gewissen Teil wieder durchbrochen, oder?
Ja, und wenn man da zum Beispiel, oder in unserer Yoga-Tradition hieß es immer, alles, was du selber in dem jetzigen Leben auflöst, gibst du an 7 Generationen nach dir weiter. Die haben dieses Thema nicht und auch 7 Generationen in die Vergangenheit zurück, sodass wirklich jeder Einzelne im aktuellen Leben auch eine starke Auswirkung auf die eigene Ahnenlinie oder halt auf die zukünftige Ahnen hat. Das ist halt echt auch sehr, sehr kraftvoll, wenn man da arbeitet. Und ihr merkt es vielleicht ja auch, wenn ihr als Mütter bei euch ein Thema bearbeitet, genau betrachtet, dass sich das vielleicht beim Kind automatisch nachher nicht mehr einstellt. Das ist ja das Krasse, wenn wir Energiearbeit machen oder spirituelle Arbeit, kann sich bei uns was lösen, dann löst sich vielleicht beim Kind auch dasselbe Thema. Oder wenn jetzt das Kind was macht, sich irgendwie. Ja, wenn sie dann älter ist oder irgendwas löst, dann kann auf einmal auch dieser Konflikt in uns vielleicht weg sein. Und das ist eben das Kraftvolle. Da ist vielleicht noch nicht ganz so klar erforscht, auch wissenschaftlich, wie das sein kann. Aber da ist die Wissenschaft noch früh dran. Und ich hoffe halt, dass es da, oder ich vermute, da gibt es in 10, 20 Jahren die entsprechenden Möglichkeiten, das dann auch zu messen, sodass man dann wirklich auch sagen kann, ich habe jetzt hier eine Intervention gemacht und dann stellt sich dieses in 3, 4 Monaten ein. Und das ist so mein Traum, dass man Dinge halt auch einfach messen kann, weil viele menschliche Verstände, meiner auch, müssen halt Dinge auch schwarz auf weiß sehen. Und deswegen ist für mich halt so dieses Messen, Machen, Messen, Machen, Messen wichtig und spannend, um es halt einfach im Vorher-Nachher-Ergebnis zu sehen. Manchmal spürt man es auch, man muss es nicht messen, wie bei so transgenerationalen Themen vielleicht.
Ja, aber es ist halt einfach nicht greifbar in der Welt, in der wir leben. Und so wie wir geprägt sind, brauchen wir eben aktuell einfach mehr Messen. Und also wir sind alle eher geprägt auf Ergebnisse
Schwarz auf
messen,
weiß,
schwarz
ja.
auf weiß und weniger auf fühlen. Das kann sich ja auch wieder wandeln. Aber nichtsdestotrotz finde ich allein schon krass, eben dieser Schritt, den du jetzt da ja zeigst, dass einfach plötzlich klar geworden ist, dass da mehr wirkt als nur die Gene. Und das ist ja schon ein krasser Schritt in der Wissenschaft, dass wir da das jetzt beweisen können. Auch wenn
Ja.
es noch nicht in jedem Medizinstudium vielleicht
Ja,
angekommen
es
ist.
ist voll spannend, weil,
Immer.
also ich meine, ich habe 2016 meine Ausbildung fertig gemacht als Sport- und Gesundheitstrainerin und schon da haben sie gesagt, also 25%, wenn überhaupt, machen die Gene aus. Ob du jetzt in dem Fall natürlich voll auf den Körper und Fitness bezogen, aber das ist eben einfach, ich sag mal ganz ehrlich, Bullshit ist. Das hat nicht viel mit den Genen zu tun, ob du jetzt ein Arnold Schwarzenegger wirst oder nicht, sondern das hat eben viel mehr mit auch, ja, mit unserem Kopf zu tun, wie wir mit uns selbst umgehen. Also das spielt ja auch so viel rein. Also von dem her finde ich, also mein Lehrer damals, der hat das auch schon, hat er das gewusst, keine Ahnung, hat das wissenschaftlich belegt? Ja, bestimmt nicht, aber also von dem her, ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die das auch, ja, wissen, keine Ahnung, also, aber in der Gesellschaft ist es noch sehr weit verbreitet. Ich musste deswegen auch vorhin kurz schmunzeln, weil ich erst gestern wieder gesagt bekommen habe, ist halt, wenn man es an den Bronchien hat, das ist halt in den Genen, da kann man dann nichts machen. Also deswegen fand ich es jetzt ja total spannend, weil,
Ja.
also ich finde
Das
gerade
ist
bei
der typische
Kindern.
Spruch, ey, da kann man nichts machen. Das hatten meine Eltern schon, da bin ich meinen Genen ausgeliefert. Und ich bin selber auch vor kurzem drauf reingefallen, als ich meinen Cholesterinspiegel mal wieder an seinem Blutbild gemessen habe. Hatten meine Eltern schon erhöhtes. Und bei mir dann halt auch, dann habe ich sogar selber zu der Ärztin gesagt, ja, das ist vielleicht genetisch bedingt. Aber
Ja.
Und da habe ich halt wieder mal schwarz auf weiß gesehen und weiß jetzt, an welchen Stellschrauben ich da arbeiten darf, dass ich den wieder ein bisschen reduziere, weil ich zum Beispiel keine Lust habe, die nächsten 50 Jahre, die ich noch leben werde, Medikamente zu nehmen. Und das ist halt so, ja, da geht es für mich auch heutzutage immer mehr in die Eigenvorsorge, in die Prävention. Und wenn man betrachtet, dass aus genetischer Sicht her vielleicht nur 1 bis 2% der Krankheiten wirklich genetisch bedingt sind und der Rest, also 98% Lebensstil. Und wenn man die Menschen um uns herum betrachten, oder wie viele kennen wir, die keine Medikamente nehmen? Und das ist halt irgendwie schade, dass
Oh,
Menschen
krass, gell?
eher zu Medikamenten greifen, weil es dann halt vielleicht, also Medikamente sind gut, in gewissen Situationen brauchen wir sie. Aber halt langfristig gesehen hat halt jedes Medikament auch eine Nebenwirkung. Und das macht ihr ja auch in eurer Arbeit, da halt versuchen, über die Na Mutter Natur wieder die Gesundung herbeizuführen.
Ja, da kam mir jetzt gleich, inwieweit denkst du, hat auch das damit zu tun, wie wir unsere Kinder prägen? Also, weil für mich ist es ja wirklich diese Verantwortung komplett abzugeben, ne? Hinzustehen und zu sagen, ja, ich kann da halt nichts machen, das wurde mir halt. Aber ist ja schon auch so, dass wir unserem Kind ja auch Eigenverantwortung mitgeben können. Also, oder willst du mal da deine Sicht als Vater teilen? Also, inwieweit meinst du, sind wir da in der Lage, auch Eigenverantwortung mitzugeben? Weil das ist ja eigentlich letztendlich, worum es da geht, ne? Also überhaupt zu wissen, dass ich das kann. Ich bin schöpferisch genug, um mich da selber verändern zu können. Also da eben ins Tun zu kommen. Und wenn es nur ein Spaziergang ist, einmal am Tag eine halbe Stunde, wird der eine Veränderung bringen, wenn ich das sonst nicht mache, oder ein Glas Solewasser am Morgen wird eine Veränderung bringen. Wenn ich das sonst nicht mache, wird das mein Leben verändern tatsächlich, wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache.
Ja, und wir sind da ja Vorbilder oft. Und als Kind, wenn du ganz klein bist, dann nimmst du alles ja direkt ins Unterbewusstsein auf. Du kannst nicht differenzieren, ist das jetzt wahr oder falsch, sondern alles, was dir gesagt wird, sei es jetzt, du bist super oder du bist schlecht, du kannst gar nichts, das geht quasi direkt in die Zellen rein und speichert sich das Kind für immer, weil es nicht differenzieren kann. Und genauso ist es auch, wenn du einen gesunden Lebensstil vorlebst, wenn du dich bewegst, mit den Kindern viel im Wald bist, draußen in der Natur, auch gern mal an die Sonne gehen. Das ist auch so ein Thema, was wir betrachten, Vitamin D-Spiegel. Da ist es halt in gewissen Rahmen heutzutage so, dass viele Menschen ihre Kinder wie in Watte packen. Die kriegen gar keinen einzigen Sonnenstrahl mehr ab. Wie sollen die dann Vitamin D bilden können? Weil sobald ein Kind rausgeht, ja, ist halt vielleicht aus Unwissenheit, weil man denkt und auch immer gesagt bekommen hat, Vitamin D ist so schlimm, jeder kriegt Hautkrebs, aber das ist nicht so. Du kannst eine gewisse Zeit rausgehen an die Sonne, dein Körper braucht Vitamin D, um richtig zu funktionieren. Es gibt so viel, 80% der Menschen in Deutschland haben Vitamin D-Mangel und dann funktioniert der Körper nicht richtig. Vitamin D beeinflusst 2.000 bis 3.000 Gene. Also 10% deiner Gene werden dadurch beeinflusst. Ganz wichtige Prozesse im Körper. Und wenn ich dann immer Sonnencreme nehme, dann ist halt einfach, dann bildest du kein Vitamin D. Über die Nahrung nehmen wir zu wenig auf. Und wenn wir dann immer eingepackt sind, dann können wir auch keins bilden. Und das ist vielleicht auch so was, wo wir ein Vorbild sein und dürfen und aufklären. Klar, wir rennen jetzt nicht zu anderen hin und sagen, denen, du darfst dein Kind nicht eingreben. Das bringt ja auch nichts. Aber halt immer Schritt für Schritt ja, das Wissen nach außen tragen. Und da ist halt gerade auch Sonnencreme, ist halt echt so ein Thema, wo du wirklich gucken darfst, was das für eine ist. Weil die
Magst du da
ganzen.
mal dein Wissen mit uns teilen? Das ist nämlich ein spannendes Thema, was jetzt ja im Hinblick auf den Sommer voll interessant wird.
Ja, genau. Wir haben da mal einen Vortrag aufgenommen, den können wir vielleicht verlinken, wo es dann noch tiefer reingeht.
Ja,
Aber
gern.
das Krasse ist, die Sonnencremes, die chemisch erzeugt sind, also die ganzen Marken, die wir so allgemein kaufen können, die haben halt Stoffe drin, die als schädlich betrachtet werden. Es gibt ja da die Apps wie CodeScan, heißt glaube, wo man dann
Codecheck, ja.
gucken, CodeCheck, genau, wo man gucken kann, wie die Stoffe sind, aber allgemein würde ich die nicht nehmen. Weil da machst du mehr Schaden, als du Gutes tust. Klar, du kriegst keinen Sonnenbrand, aber da kannst du auch ein langes T-Shirt nehmen. Wichtiger oder besser sind da Sonnencremes, die mineralischen Filter haben, statt die chemischen UV-Filter.
Und ab wann würdest du sagen, also klar kann man es jetzt nicht so ganz krass festlegen, aber weil du jetzt gesagt hast, wir dürfen auch mal ohne in die Sonne, also keine Ahnung, darf ich eine Stunde in der Sonne sein, ohne mich voll zu kleistern und mein Kind oder 3 oder 5? Also hast du da tatsächlich irgendwie so eine Angabe? Weil ich finde, sowas nimmt ja auch voll oft ein bisschen die Sorge, wenn man einfach weiß, hey, ich gehe jetzt nicht gleich in Staub, brüssel jetzt nicht gleich auf dem Boden zusammen, wenn da jetzt
Ein
eine halbe
Sonnenstrahl
Stunde
dich
eine
trifft.
Sonne auf mich kommt. Ja.
Ja, das hat halt viele Einflussfaktoren. Zum einen, was vielleicht mal ganz interessant ist, dein Körper kann nur Vitamin D bilden, wenn dein Schatten kürzer ist, als du groß bist. Also wenn man sich den Schatten mal betrachtet, wenn die so ganz lang gezogen sind, dann steht die Sonne zu flach am Himmel. Jetzt kommt gerade so die Jahreszeit, wo das halt eben eintritt, dass der Schatten kürzer wird. Und bemerken Sie auch, wenn wir rausgehen, hat die Sonne jetzt schon mega Kraft. Das heißt, dann erst findet die Vitamin D-Produktion in deinem Körper statt. Wie lang das jetzt ist, ist schwierig zu sagen. Manche haben halt eine helle Haut, die sind da, die dürfen weniger lang, vielleicht nur 10 Minuten, ohne dass sie eine Rötung kriegen. Aber wenn du jetzt halt das, und dann vielleicht nicht in der größten Mittagshitze, weil da ist die Sonne auch wieder kräftiger, dann muss man entsprechend weniger. Das ist halt schwer, jetzt einen allgemeinen Daumenwert zu sagen. Genau.
Und aber im Schatten? Also natürlicher Schatten, keine Ahnung von einem Baum oder so?
Ja, da denke ich, ist die Sonne einfach zu wenig stark, oder die UV-Strahlen, die da durchkommen, sind dann zu wenig stark, um die Vitamin D-Produktion anzuregen. Aber auf der anderen Seite hast du dann ja auch keinen Schaden, also kriegst du auch keinen Sonnenbrand.
Ja.
Und weil das wollen wir ja auch nicht. Ja. Das wäre das andere nachteilige Effekt. Und da ist halt einfach hier wieder so ein Ding, so ein Vitamin D-Test ist relativ einfach zu machen. Kann man sich zu Hause machen, kriegt dann eine Auswertung, piekst sich im Finger als Trockenbluttest, und dann sieht man, wo man steht, weil viele halt einfach zu wenig haben. Ich hatte auch zu wenig bei meinem ersten, den ich gemacht hatte, weil ich halt auch vielleicht früher so als Kind gesagt hatte, ich kriege immer Sonnenbrand. Also habe ich dann auch gekriegt, und dann habe ich irgendwie mich anders ernährt. Und meine Partnerin meinte dann auf einmal so, du kriegst ja gar keinen Sonnenbrand mehr, du wirst ja auf einmal wieder braun. Also
Das
sind dann auch wieder Dinge möglich.
stimmt. Ja, das
Ja.
hätte mich jetzt auch interessiert. Du hast gesagt, 10% unserer Gene werden davon beeinflusst. Wie wirkt sich das aus aufs Leben? Also wenn ich jetzt eben ein sehr Vitamin D-armes Leben führe oder halt die Sonne quasi nicht integriere in mein Leben, dass ich die Produktion nicht ermögliche. Und dann eben 10% nicht, ja, so ausgebildet werden können wie.
Wie geht's dir denn im Winter, wenn es eine Woche lang trübe ist?
Bei mir braucht das keine Woche sein. Ich habe es gestern erst gesagt, gell?
Ja, ich bin so mit abhängig, haben wir gestern
Ja.
beide gesagt.
Ja, also bei mir ist das wirklich, du kannst
Ja, halt
einen
müde
Sonntag
oder schlecht drauf.
neben den anderen legen, ja.
Genau. Ja. Eben dein Energielevel ist nicht da, dein Immunsystem funktioniert nicht richtig. Die später irgendwann mal kann es in so Dinge gehen wie Osteoporose. Es sind ganz vielfältige Auswirkungen, die das hat. Also wirklich, ja, wirklich mannigfaltig, sodass man einfach vielleicht auch mal googeln, was es sein kann. Google ist vielleicht auch nicht immer der beste Doktor, aber manche Übersichten sind ja ganz gut. Und Vitamin D ist einfach so ein Standard, den man regelmäßig betrachten darf, weil es so einen großen Einfluss hat einfach.
Ja, auch das Hormonsystem ist ja voll krass, gell? Also gerade für die Frauen, die halt doch noch ein bisschen ein feiner abgestimmtes Hormonsystem haben, ist es halt voll verrückt, was es machen kann, ja.
Ja, genau da. da unbedingt mal gucken. Ich meine, das Vitamin D misst der Arzt ja genauso. Da kann er mit dazu nehmen, wenn man eh eine Untersuchung hat oder eh ein Blutbild macht. Das kostet dann auch nicht viel. Das würde ich auf alle Fälle mal raten.
Und was, also jetzt haben wir Vitamin D als ganz wichtigen Punkt, aber was sind so deine Top-Punkte, was du sagen würdest?
Ja. Genau, also das sind so Dinge, die wir betrachten, Vitamin D, dann die Fettsäureverhältnis, wie ist die Aufnahme oder wie ist mein Körper mit Omega-3 versorgt? Es gibt ja pflanzliche, die ALA-Fettsäure und entweder das marine EPA, DHA, DPA, die wir eben aus Fischen oder aus Algen zu uns nehmen können. Und wenn man das betrachtet, sieht man halt auch, dass 97% der Menschen in der gesamten Welt da unterversorgt sind. Und das hat halt die krasse Auswirkung auf unsere Zellen, weil die werden dann fester, funktionieren nicht mehr so gut und können dann die ganzen Nährstoffe, die in unserer Nahrung enthalten sind, können nicht mehr aufgenommen werden. Und gleichzeitig können auch die Abfallstoffe, die Abbauprodukte aus den Stoffwechselprozessen nicht mehr ausgeschieden werden. Und dann sind manche Menschen halt müde, energielos. Ich habe es bei mir gemerkt, als ich darauf geguckt hatte und eben regelmäßig supplementiert hatte, weil es für mich auch keine, ja, nicht praktikabel war, jeden Tag Fisch zu essen oder 4 bis 5 Mal die Woche Fisch zu essen. Das ist ja so die allgemeine Empfehlung. Du sollst Fisch essen. Aber wie viele Menschen essen denn 2, 3, 4 Mal die Woche Fisch, um genügend von diesen Fettsäuren zu bekommen, die in
Dann
Fischen drin
isst du
sind?
ja
Jeder
dann auch
Fisch.
nochmal das, also ja, erstens mal nicht wieder Fisch, zweitens mal hast du ja dann schon auch wieder den ökologischen Aspekt, ne, was den Fisch angeht. Dann hast du ja wieder die Belastung, die damit reinspielt. Also ich finde, das ist immer so, weil so, ich sag mal so Pauschalaussagen, ja, dann fängst du halt 4 bis 5 Mal die Woche an, Fisch zu essen. Schon voll schwierig, ne? Also, weil da ja so viel mit reinspielt in so ein Thema und gerade jetzt. Klar, wir haben jetzt einen Bodensee um die Ecke, wo man jetzt sagen könnte, wenn wir uns jetzt von dem Fisch ernähren, dann ist es vielleicht noch okay. Aber ansonsten, wenn man da jetzt
Pauschalfetten.
nicht irgendwie in Küstennähe wohnt, finde ich das
Ja.
immer echt ein Thema mit diesem Fisch, ne? Und wenn wir den halt alle anfangen, so zu konsumieren, dann.
Ja, und du brauchst ja eben, die Amelie hat es, glaube ich, schon ins Ohr geflüstert,
Angedeutet.
du brauchst ja den fetten Wildfisch eigentlich, der die Algen fressen kann. Und ich weiß nicht, wie viele Algen, gut, im Sommer
Keine
haben Algen
mehr.
im Bodensee, aber sonst hat es ja eher wenig. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Und nachher geht es ja auch ins Geld, wenn man das regelmäßig macht. Und mit den Schwermetallen muss man sich halt überlegen, was man macht.
Eben, ja.
Und man sieht dann halt hier auch wieder über einen einfachen Trockenbluttest, den man zu Hause machen kann, wie man da aufgestellt ist. Und bei mir war das eben so, ich habe besser regeneriert nach dem Sport. Also ich mache Kraftsport und bin da Kettlebell-Trainer. Und also teilweise richtig anstrengend. Ich hatte dann 2, 3 Tage Muskelkater. Das war alles, ist dann viel, viel besser geworden. Mein Gehirn hat wieder besser funktioniert. Ich konnte mir wieder Dinge besser merken oder der Stress auf der Arbeit war nicht mehr so stark, weil halt einfach die DHA-Fettsäuren, das sind die unser Gehirn benötigt, weil die da wieder meinen Körper unterstützt haben. Und wenn man da eben in einer schlechten Omega-3 zu Omega-6-Balance ist, dann gibt es auch so ein Phänomen der stillen Entzündung, die einfach hier viele Menschen haben, weil wir ernähren uns heutzutage, haben wir viel zu viel Omega-6 in unserer Nahrung. Und wenn wir gucken, wo das herkommt, das ist eben, diese Fettsäuren sind billig in der Herstellung, sind in Fertigprodukten drin, und ja, sollten wir einfach, wenn es geht, aus unserem Speiseplan streichen. Also wenn du jetzt zu Hause noch ein Sonnenblumenöl hast, dann bitte braucht es nicht auf, sondern schmeiß es gleich weg, weil das ist halt echt so der größte Faktor. Das habe ich bei meinen Eltern auch erstmal entsorgt aus der Küche. Und so können wir einzelne Schritte machen, um hier unsere Zellen wieder gesund zu machen und von innen heraus Schritt für Schritt dem Körper wieder so viel Energie herbeizuführen, dass er in die Selbstheilung kommen darf.
Ja, voll das krasse Ding. Also, da denke ich immer, jetzt sind wir erwachsene Menschen, ja. Das heißt, klar, unsere Zellen regenerieren sich jeden Tag neu und neue werden gebildet und. Aber Kinder, die im Wachstum stecken, wo das Gehirn krass wächst in den ersten Jahren und überhaupt der ganze Körper ja enorm wächst, auch in der Pubertät dann nochmal. Und wenn ich da dann jetzt die falschen Fettsäuren reinbutter und die Zellen von Anfang an starr und rigide sind, also ja, oder starrer und rigider, als sie sein könnten, dann ist es ja voll verrückt, was da einfach passieren kann.
Ja, vor allem Schwangere sind da ja, müssen da besonders drauf gucken. Die kriegen ja manchmal auch schon Produkte, wo sie DHA kriegen. Aber das ist so eine geringe Dosis. Das reicht hinten und vorne nicht, weil die müssen ja dann zwei Wesen versorgen. Und manchmal, also kann ich hier halt einfach auch gucken, schau wirklich, wenn du schwanger bist, nach einem guten Öl. Wenn du dich da nicht auskennst, frag jemand, der sich damit auskennt, weil da gibt es auch so viele Unterschiede. Es bringt dann auch nichts, wenn du jetzt in DM rennst und dir dann Öl für 1,50 € kaufst, weil sobald das Öl irgendwie nach Fisch riecht, dann ist es schon ranzig und dann schmeißt es am besten auch lieber weg. Ja, ist halt echt so. Da sind halt gute Öle, die sind jetzt auch nicht so teuer, wie man denkt. Und ja, wer da nochmal genauer Fragen hat, kann sich dann auch gerne an mich wenden. Und genau. Aber eben gerade für Schwangere, das sehen wir halt auch in den Tests, wenn man die auswertet, dass sie teilweise ganz, ganz schlechte Werte haben. Auch die Kinder, die Neugeborenen, manche Eltern testen die Neugeborenen dann, weil es halt eben so wichtig ist. Dieses DHA ist dafür da, dass unsere Gehirnentwicklung richtig stattfinden kann, die Sehkraftentwicklung beim Fötus und beim Neugeborenen richtig funktioniert. Und so fängt es an vom kleinsten Kind bis zur Oma und Opa, weil jeder von uns hat Zellen und die müssen alle gut versorgt werden. Und das ist halt so ein Punkt, der mir da auch am Herzen liegt.
Also Sonnenblumenöl weg und dann lieber Olivenöl und
Genau, Olivenöl ist ja auch gut für unseren Körper. Wenn wir halt auch gucken, wie die Menschen sich im mediterranen Bereich ernähren, dann sehen wir schon viel Gutes. Eben Olivenöl zum Anbraten nehmen wir nur noch Kokosöl. Manche sagen, Rapsöl ist auch okay. Denke ich, passt auch. Und so dann halt gucken, dass du ja möglichst wenig Fertigprodukte zu dir nimmst. Und auch mal drauf gucken, was ist in den Produkten eigentlich drin? Viele vegane Aufstriche bestehen eigentlich aus Sonnenblumenöl. Deswegen haben Veganer teilweise sehr, sehr schlechte Omega-6 zu 3-Verhältnisse. Und bis zu einem gewissen Level kann der Körper dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Aber wenn es halt zu viel ist, dann können irgendwann mal Krankheiten entstehen. Und da einfach mal als Empfehlung auch mal drauf zu gucken, was ist so drin in den typischen Lebensmitteln, die ich kaufe. Genau, und dann
umdrehen,
eben,
Etikett lesen.
genau, Etikett lesen. Das ist dann meistens eh gut. Dann sieht man gleich noch, wie viel Zucker drin ist, weil der ist dann wieder nicht so gut für unseren Darm. Das ist ja dann ein zweiter Aspekt, dass wir heutzutage viel zu wenig Ballaststoffe haben, wenn man betrachtet vor 1000 Jahren oder die Inkas, die hatten 20 mal so viel Ballaststoffe, die haben bis zu 300 Gramm Ballaststoffe am Tag gegessen, hat man herausgefunden. Und wir kommen vielleicht mal noch auf 10. Ne? Und das braucht der Körper, dass der Darm gut funktioniert, dass unser Mikrobiom, die kleinen Bakterien in unserem Darm in gutem Verhältnis sind. Und schauen wir zum Beispiel als Epigenetik-Coaches auch drauf, weil das halt der Darm auch eine krasse Verbindung zum Gehirn wieder hat. Es gibt die Darm-Hirn-Achse, das heißt 90% der Nervenbahnen gehen vom Darm zum Gehirn. Und so kann man wieder und nur 10% vom Gehirn zum Darm. Und wir kennen das als das Bauchgefühl, was meistens richtig liegt. Und so können wir über unsere Ernährung auch wieder unsere Gedanken steuern. Das war bei meiner Freundin so krass, die hat sich dann anders angefangen zu ernähren und auf einmal hat halt so das gemacht, was ich ihr empfohlen hatte. Und auf einmal waren dann manche Gedankenmuster weg. Ist mega krass, wie da die Verbindung ist. Und hier ist halt einfach, und hier können wir auch wieder Vorbild sein für unsere Kinder, um hier wieder die Klammer zu spannen oder den Bogen zu spannen. Wenn wir halt nur Pommes essen, dann werden unsere Kinder auch nicht die Karotte mögen. Und so prägt ja auch das, was du als Mutter, während du stillst, das prägt ja auch enorm das Geschmacksempfinden von deinem Kind. Meine Partnerin war vegan, als sie unser Kind auf die, oder das Kind auf die Welt gebracht hat. Und unsere Tochter mag zum Beispiel gar kein Fleisch, so richtig, weil sie einfach den Geschmack nicht kennt. Die hat die Mikrobakterien im Darm gar nicht, um das richtig zu verdauen. Und so kannst du da auch viel prägen.
Spannend. Auch Fruchtwasser schmeckt ja schon. Also die Kinder schlucken ja schon im Bauch Fruchtwasser und auch das schmeckt ja je nachdem, was wir halt essen, ja, in der Schwangerschaft. Also schon total verrückt, wie früh das anfängt. Ja.
Ja, und dann ist ja auch bei der Geburt, bei einer natürlichen Geburt nimmt das Kind oder das Baby dann ja schon die ganzen Bakterien auf von der Mutter und trägt so das eigene Immunsystem und kommt quasi gestärkt schon auf die Welt. Das ist auch sehr, sehr spannend, wenn man da die Studien anschaut, wie die Entwicklung ist von Kindern, die natürlich auf die Welt gekommen sind.
Ja, also ich bin jetzt, habe keine Studie gemacht, aber ich habe das schon auch beobachtet. In unserer Spielgruppe fand ich das auch sehr ja, bezeichnend. Also die Stillkinder im Vergleich zu den Flaschenkindern und also wie gesagt, ich habe das jetzt nicht ausgewertet, aber ich habe das beobachtet oder auch, ohne mich dazu zu weit aus dem Fenster zu lehnen, die jede Impfung mitgenommen haben, die es im ersten Lebensjahr halt so gibt, im Vergleich zu denen, die vielleicht achtsamer geimpft haben. Also ich fand schon, dass man da schon in diesen ganz kleinen Rahmen Unterschiede gesehen hat, also was gerade Krankheitsfälle angeht und ja, eben dann Bronchienbelastung und
Ja,
die
verschiedenste
vererbten
Dinge,
Krankheiten, die es da also gibt in der Familie.
ja.
Ja.
Und ich denke da halt immer so, wie war es vor 10.000 von Jahren? Wie haben sich die Menschen damals ernährt? Wie haben sie damals gelebt? In den Familien, Verbünden, da waren wir immer in Gesellschaft, da waren wir nicht alleine. Da sind die Kinder 2, 3 Jahre gestillt worden, weil es vielleicht sonst nicht viel zu essen gab oder man immer warten musste, bis das nächste Mammut gejagt wurde oder die nächsten Fische gefangen wurden. Und wenn wir dann schauen, wie wir heute leben, dann ist das halt auch nicht mehr so natürlich. Und
Ja, voll im Gegenteil, ne? Und
nicht
eben,
mehr so
also ich halt
natürlich ist voll
einfach auch
schön.
da finde, ich schon auch verfechte, wir dürfen uns schon auch, also unser Körper ist schon echt ein Wunder, ne? Und der kann auch viel ausgleichen, aber dieser Überfluss, diese Masse ist eigentlich für mich das ausschlaggebende Problem, weil wir halt so zugedröhnt werden, permanent die ganze Zeit, sei es mit Zucker, sei es mit ungesunden Fettsäuren oder sonstigen. Also, dass man eben ja, sehr, sehr bewusst damit auch umgehen muss und eben nicht sagen kann, ja, jeden Tag ein Kilo Zucker ist okay und funktioniert halt nicht, weil eben unser Körper da nicht drauf ausgelegt ist. Vor 10.000 Jahren hast du vielleicht in Sommermonaten Zucker im Überfluss gefunden und jetzt haben wir den ja permanent die ganze Zeit.
Ja,
Ich
und der
finde,
war immer noch verpackt, der Zucker. Der war verpackt in Frischling.
richtig,
Ja.
das ist ja sowieso, aber ich bin mir sicher, dass auch die, wenn die mal einen Bus gefunden haben, der so ultra voll war, dass die da richtig reingemampft haben und es ja vollkommen in Ordnung ist, auch mal wirklich so dieses, okay, ich schlag halt auch mal über die Stränge. Aber weil das ja in unserer heutigen Zeit so verfügbar ist, dass wir ja eigentlich jeden Tag am besten 7 Mal über alle Stränge drüber schlagen könnten, dass es einfach hinten und vorne nicht mehr vergleichbar ist mit wie früher über die Schlänge. Also ich finde, weil voll oft kommt ja dieser Spruch, ja, aber früher haben wir das doch auch und eben auch da. Also,
Ja.
und ich bin mir sicher, dass, und wenn es nur 3 Generationen zurück
ist. Ja, wir sind erst
Dieser
die zweite
Überfluss.
Generation, die das kann, ja.
Ja, also diesen Überfluss, den wir uns heutzutage gönnen können und tun, den gab es so noch nie. Also, ja.
Man sieht das ja leider auch bei der Zunahme der Krankheiten, die ganzen westlichen Erkrankungen, Diabetes und Krebs, koronare Herzkrankheiten machen ja schon fast 2/3 der Krankheitsfälle heutzutage aus. Und vor 50 Jahren oder als unsere Großeltern Kinder waren, da gab es nicht so viele. Man hat sie auch vielleicht auch nicht alle entdeckt, aber da war diese Menge an Krebs und anderen Dingen noch gar nicht so da. Und vielleicht, ich befürchte halt, wenn wir so weitermachen, dann ist nicht die Frage, wann oder ob wir Krebs bekommen, sondern wird die Frage sein, wann du erkrankst, wenn hier kein Umdenken stattfindet. Und das ist halt echt schade und traurig, wenn man da in die Zukunft guckt. Und da können wir wirklich unseren Kindern nur ein Vorbild sein, indem wir ja, die Dinge, die ich zu Beginn gesagt habe, schon mal implementieren. Das muss nicht halt, klar kannst du dann auch eine Erkrankung kriegen. Ein Risiko hast du ja nie. Es gibt ja auch die Raucher, die 100 Jahre alt werden. Aber es geht ja immer um Wahrscheinlichkeit und die können wir deutlich senken und das zeigen alle Studien zur Langlebigkeit, welche Schritte da dafür wichtig sind.
Ja, und ich finde auch, manchmal ist es ja vielleicht auch schwer greifbar, so weit in die Zukunft zu denken. Also ich höre auch das immer wieder, diese, ah ja, was in ein paar Jahren ist. Ich mir, aber ich finde schon allein, was wir jetzt für uns in diesem Moment tun können, wenn wir eben eine Ernährungsumstellung machen, mehr Bewegung machen, also
Unsere
wegzukommen
Gedanken
von diesem,
ändern.
ja, unsere Gedanken ändern, eine Achtsamkeitspraxis überhaupt zu installieren, ne? Das Leben verändert sich ja also massiv, weil wir vielleicht da erst auch realisieren, dass es uns gar nicht so gut ging, wie wir uns das vielleicht auch immer eingeredet haben. Also ich finde auch da, wir können ja schon so schnell so viel für uns tun. Also für jemanden, für den vielleicht in 20 Jahren nicht so greifbar ist und der nicht sagt, ist mir egal, ob ich 70 oder 80 werde, Hauptsache mir geht's. Also ist ja auch oft, finde ich, so dieses, ja, das Leben genießen. Aber ich glaube, ganz oft spüren wir da gar nicht mehr, wie es uns tatsächlich geht. Also wie kann es mir denn eigentlich gehen, wenn ich meine Ernährung umstelle, wenn ich regelmäßig anfange, Sport zu machen, wenn ich es schaffe, meinem Körper das zu geben, was er braucht. Und da gehört für mich ganz klar die Stressreduktion fast an erster Stelle, weil ja, ich habe mal so was Schönes gelesen, wer 8 Stunden am Tag arbeitet, kann sich nicht gesund ernähren. Und ja, das sind einfach so Dinge. Ich meine, klar, definiere Arbeit, aber wenn du jetzt 8 Stunden in der Firma stehst und dann in der Mittagspause in die Mensa gehst, da bist du ja auch da gar nicht mehr wirklich selbstbestimmt in deiner Ernährung, sondern du isst halt das, was, auch wenn es vermeintlich gesund aussieht, wie du vorhin gesagt hast, Omega-6 ist schnell verfügbar, billig und deswegen wird auch das da oft verwendet eben. Und dann hast du halt da schon wieder ein Stück Eigenverantwortung abgegeben und kannst gar nicht beeinflussen, wie es dir dann final eigentlich geht. Und also du hast ja selber gesagt, dass das für dich super viel ausgemacht hat, deine Ernährung umzustellen und
Ja.
einfach da kleine Schrittchen zu gehen. Also eben nicht erst in 20 Jahren dann keinen Krebs zu kriegen, sondern im Optimalfall schon heute ein, ja, erfüllteres Leben auch zu führen.
Ja, genau, das ist das, was ich noch sagen wollte, weil du meintest eben Leben genießen. Aber dass es eine ganz andere Art von Genuss ist, wenn ich Energie in meinem Leben habe, von der ich nicht mal wusste, dass sie da ist.
Ja,
Ja,
oder
und das sind diese.
wenn du was veränderst und dann merkst du, oh, das fühlt sich irgendwie anders an. Und mir ging es ja auch so. Vor 10 Jahren war ich halb in einem Burnout, würde ich heutzutage, also würde ich heute sagen. Und ich habe mich schlecht ernährt, habe keinen Sport gemacht, habe genau die Dinge falsch gemacht, die ich vorhin erzählt hatte. Und wenn du dann, ja, du merkst, und wenn du die Energie wieder in deinem Körper hast, dann kann sich auch was verändern. Für jede Veränderung brauchst du Energie. Wenn die nicht da ist, wenn dein Körper nicht funktioniert, dann kann sich auch nichts verändern. Und mit dem Stress im Alltag, der macht es uns schwer. Die Medien, Das Vergleichen mit anderen vielleicht macht es uns schwer. Und ich bin auch schon lange nicht mehr so dogmatisch wie früher. Ein 80-20 ist auch super. Wenn du dich 80% der Zeit gesund ernährst, auf dich achtest, dann kannst du auch mal ein Glas Wein trinken oder auch mal eine Pizza. Ja. Dann stirbst du jetzt auch nicht von. Aber wenn es halt 100% ist, dann ist es halt langfristig gesehen, ja. Wahrscheinlich nicht unbedingt ein positiver Weg. Und mein Ziel, ich bin jetzt 45, ich will eben möglichst lange leben und halt auch möglichst gesund alt werden und nicht nach der Rente irgendwie dastehen und vielleicht noch 5 gute Jahre haben, sondern dann geht mein Leben erst richtig los.
Ja, wenn überhaupt, gell? Also, wie oft hören wir das?
Ja.
Tanzen ein Jahr vor der Rente oder mit Renteneintritt einen Herzinfarkt haben und dann war es das.
Also ich habe
Also.
während der Ausbildung in der Kneipe gearbeitet und ich würde sagen, das war auch da. Also da waren einige, die sind in die Rente rein, haben wir noch ganz groß gefeiert, richtig schön. Aber das war so, ich sag mal, der Standarddeutsche für mich meistens. Ja, und da hat das kurz später, also 3 Monate, 6 Monate später sind da. Also bestimmt 4, wenn ich jetzt drüber nachdenke, waren es, wo ich
Ja.
das miterlebt habe, ja.
Ja, das Coole oder das Tolle an unserem Körper ist ja, der kann vieles wegstecken. Er hat immer einen Plan B, immer einen anderen Stoffwechselprozess, der was übernehmen kann, wenn der eine nicht richtig funktioniert. Aber irgendwann, wie man halt so sagt, ist das Fass einfach voll und läuft über und dann kommt es halt vermutlich zu einer Krankheit, wenn man, also nicht in allen Fällen, aber halt einfach, das zeigen die Statistiken. Und klar kann man sagen, ja, ich möchte es jetzt nicht wissen, ich lebe jetzt im Moment, aber ja, dafür sind wir ja auch Menschen und haben Verstand, in die Zukunft ein bisschen zu denken und für unsere nachfolgende Generation auch ein bisschen mitzudenken. Es geht im eigenen Leben steht los, in der Umwelt, in der Zukunft, in der Politik, können wir auch nicht immer nur im Heute leben, sondern müssen halt auch ein bisschen an unsere folgenden Generationen denken.
Das finde ich ist ein sehr schönes Schlusswort
Ich
tatsächlich.
schreibe mir gleich das Zitat auf. Das
Ja.
war echt schön, ja.
Und wir haben immer noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, Markus, wenn du uns einen Wert nennen kannst, der dich durchs Leben trägt, welcher wäre das?
Also wenn ich jetzt rein auf mich gucke, dann ist es so das Prinzip der Aktivität, weil ich merke, wenn ich aktiv bin, kommt bei mir die Inspiration und dann kommt für mich die Motivation. Wenn ich selber nicht aktiv bin, bin ich nicht inspiriert, bin ich auch ein schlechtes Vorbild, unsere Tochter, die Menschen um mich herum, also dann das ist kein Wert, aber Aktivität wird es.
Schön, cool. Ich bin immer wieder fasziniert, wie verschieden da die Antworten sind. Also total
Ja,
cool. Richtig schön.
richtig inspirierend.
Ja, das war echt cool. Ja.
Also, in
Vielen,
diesem
vielen
Sinne,
Dank. War total
herzlichen
spannend,
Dank.
sehr interessant, ja.
Wir verlinken den Markus natürlich und packen alles in die Shownotes, auch den Vortrag
Ja,
zum
wenn du uns
Sonnenbrand.
den, ja, das wäre noch spannend.
So dass ihr das alles finden könnt, dass ihr auch bei Markus nachfragen könnt, wenn ihr euren Vitamin D-Spiegel oder den Omega-3-Spiegel alles checken lassen wollt. Genau, meldet euch gerne. Und dann
Vielen Dank.
danke für die Zeit.
Ja, ich danke euch und auch denen, die so lange zugehört haben über ein Thema, was vielleicht nicht unbedingt immer so spannend ist, wenn
Wow,
es
die
in die
wird voll
Details
spannend.
reingeht, von den einzelnen Zellen, aber es hat einfach unsere Basis. Jede einzelne Zelle zählt.
Richtig cool.
Schöner Spruch.
Ja, der ist auch schön.
Den merke ich mir, den schreibe ich mir selber auf. Weiß gar nicht, wo der herkam.
Der war richtig gut, ja. Schön. Jede einzelne Zelle zählt. Also, vielen Dank.
Danke euch.
Mach's gut.